Hallo und herzlich willkommen zur 54. Ausgabe vom Aus dem Maxli Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir sind mal wieder vollzählig und das heißt, der Jan ist dabei in München.
Hallo zusammen.
Der Tim in Berlin.
Einen schönen guten Abend.
Ich bin der Lukas und ich sitze genau wie der Moritz wieder in Köln.
Guten Abend. Wie fast immer wollen wir gerne ganz am Anfang erstens euch lieben Hörerinnen und Hörern danken fürs Zuhören und wollen auch nochmal einen kleinen Werbeblock schalten. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik oder so, könnt ihr uns gerne anschreiben. Das geht per E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist exil@fortuna-podcast.de oder auf Twitter @ausexil ist da das Handle. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt und wir damit einen weiteren Diskussionspunkt in euren Fortuna-Freundeskreisen setzen können. Macht uns das sehr glücklich. Aber vielen Dank fürs Dabeisein und viel Spaß bei der Folge.
Ja, und wir werden auf jeden Fall diese Woche auch ein bisschen mehr Spaß haben als die letzten Wochen. Denn nach längerer Anlaufzeit gewinnt die Fortuna endlich mal wieder ein Spiel, nämlich am heutigen Sonntag mit 3:1 zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg. Es war so ein bisschen das erwartet wilde Spiel. Und ich weiß nicht, ob alle dabei zustimmen würden, wenn man sagen würde, dass halt 3:1 da jetzt auch wirklich das gerechte Ergebnis am Ende ist. Aber das muss uns jetzt erstmal nicht weiter interessieren. Tut erstmal richtig gut, mal wieder ein Spiel gewonnen zu haben. Und ja, zumindest am Anfang sah es ja auch eigentlich ganz gut aus bei der Fortuna. Also so zumindest die ersten 5 Minuten, würde ich sagen. Aber die hatten es gleich richtig in sich. Ja, und da würde ich sagen, dass man da vor allen Dingen Thomas Pledel nennen kann, der halt auf der rechten Seite so ein bisschen automatisch reinrotiert ist aufgrund des Personalmangels. Links hatte sich dann Rösler für die offensive Variante entschieden mit Kutris und mit Peterson. Und ja, der dritte, der neu reinkam, war David Kownacki nach seiner Gelbsperre für den ja doch etwas formschwachen Hennings. Wie sehr hat euch überrascht, dass das Pärchen Sobotka und Bocek wieder in der Mitte hat anfangen können?
Also ich fand das Botze-Spiel war, bin ich von ausgegangen und habe ich mir auch erhofft.
Ja, hat tatsächlich Uwe Rösler auch als einziges Mal, er hält sich sonst immer gerne bedeckt, durchblicken lassen bei der PK vor dem Spiel, dass Bocek gesetzt ist. Deshalb, davon war ich überhaupt nicht überrascht und eigentlich von Sobotka war ich auch nicht überrascht.
Weil Rösler von ihm sich die seitenverlagernden Bälle erhofft, oder was ist der Vorteil, den jetzt Botze gegenüber Morales hat?
Ganz genau, so hat er es in der Pressekonferenz gesagt. Er erwartet von ihm die Spielverlagerung, ganz
Ja.
genau.
Ich glaube, das war ja auch so ein bisschen die Idee, würde ich denken, dass man halt wieder versucht, ein bisschen so ins Spiel reinzugehen wie in die zweite Hälfte gegen Heidenheim, dass man halt mit Kutris und mit Peterson diese extrem offensiv schwache linke Seite hat, die dann ja auch noch so ein bisschen dadurch unterstützt wird, dass halt Kownacki ja dann auch von den beiden Stürmern der Linke war, der sich dann ja auch immer etwas mehr ins Mittelfeld zurückgezogen hat, so dass halt einfach diese linke Seite ja schon viel nach vorne denken, viel Offensivstärke hatte. Und ja, dann ist natürlich irgendwie Bocek dann immer derjenige, der, wenn dann halt die Seite zugestellt wird, wenn man sich darauf so ein bisschen einstellt, der dann halt den weiten Pass rechts raus halt spielen kann. Und ja, das hat dann ja auch mit der rechten Seite am Anfang ganz gut funktioniert.
Darf ich zu Bocek noch eine wichtige Frage stellen?
Klar.
War Botze beim Friseur? Ich hatte den Eindruck, dass er sich die
Ja,
Spitzen hat
echt?
schneiden lassen. Nee, es war nicht mehr
Ach,
ganz so
vielleicht die
wild.
Spitzen schneiden, um es weiter wachsen zu lassen.
Ja.
Ja,
Waren auch einige, ne? Also Hennings war, glaube ich, auch beim Friseur da.
der stimmt, das sah sehr frisch aus.
Ja, aber von dem habe ich das auch ein bisschen erwartet. Weil Botze habe ich gedacht, komm, lass wachsen, Junge. Aber ich glaube, er hat es, wie Moritz sagt, es war eine taktische Verkürzung der Haarpracht, um jetzt nochmal richtig loszulegen. Für den dritten Lockdown, der ist clever, der Mann.
Ich meine auch gelesen zu haben, dass das Teil von irgendeiner Aktion ist, also dass er sich zumindest
Ah.
Bart und Haare wachsen lässt und damit, ich glaube, für irgendeine wohl, wie heißt das, wohltuende, nee, Wohltätige, danke, für einen guten Zweck, damit irgendwas bezweckt. Das ist schon was her, dass ich es gelesen habe. Also ich glaube, er zieht das auch durch, weil da irgendwie was er mit verbunden hat.
Ja. Nun gut. Da hat mir das Hauptthema des heutigen Spiels auch schon abgeschaut. Lu, du wolltest auf die rechte Seite hinaus und das spielerische Element.
Ja, ich würde ja so ein bisschen denken, also das hatte ich mir auf jeden Fall auch direkt notiert für die ersten 5 Minuten, wenn man das Spiel nicht gewinnt, dann hat man es in den ersten 5 Minuten versaut. Weil die Nürnberger sind ja wirklich überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Die hatten gar keine Einstellung zum Spiel. Man hat es sofort irgendwie geschafft, auf der rechten Seite Ecken zu produzieren, auch wenn mich das teilweise richtig geärgert hat, weil es da auch zweimal in den ersten 5 Minuten die Situation gibt, dass halt Pläde mit relativ viel Platz da durchbricht und dann eigentlich nur in den Rückraum legen muss, wo jeweils ein komplett freier, einschussbereiter Fortune freisteht, was er dann nicht macht. Trotzdem kommen dann halt diese Ecken zustande, die halt extrem gefährlich werden. Und ja, und dann speziell in der 5 Minute kommt dann halt diese Riesenchance dadurch zustande, dass halt, ja, Sobotka, nachdem der Schuss von Peterson auf der linken Seite abgeblockt wird, oder die Hereingabe, da völlig freistehend verzieht. Und ja, was ist danach passiert? Also wirkte für mich halt für einen kurzen Moment so, als ob man da jetzt in der Lage wäre, das Spiel halt direkt in die Hand zu nehmen. Aber eigentlich war es dann ja danach relativ schnell wieder vorbei.
Ja, vielleicht hatten sich die Spieler erinnert, dass ja noch erste Halbzeit ist. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Ja, es war ja schon so ein bisschen so eine typische Fortuna zweite Hälfte Anfangsphase, ne? Was ich jetzt genau zu Kutris und Peterson, also ich glaube auch, dass das notwendig war, da auf eine offensive Variante zu setzen, aber das war eigentlich, fand ich, vorher die größte Frage für mich, wer da auf links auflaufen wird. Ja, und was ist dann passiert? Dann hat man sich wieder ein bisschen zurückgezogen und Nürnberg eigentlich ganz herzlich eingeladen, jetzt mal irgendwelche bekloppten Tore zu schießen.
Ja, das fand ich aber gar nicht mal so schnell. Also klar, diese
ab der 20. Minute
ja, oder genau, sowas. Ja, genau, aber das ist ja erstmal, wir reden ja erstmal von dieser ganz furiosen Phase. Ja. Der Anfangsminuten, die ersten 5, die Lou jetzt hier ausgemacht hat, als die, wenn man es verloren hätte, wo man was liegen hat lassen. Aber danach war es schon so, dass, na klar, es war nicht mehr so drückend, aber Nürnberg war wirklich, wirklich schwach, hat viel Platz im Mittelfeld gelassen. Und die Fortuna hat es versucht auszufüllen. Vor allem Kovnatski war sehr präsent, also Pledel in der Anfangsphase, aber dann hat Kovnatski eben versucht, auch so ein bisschen ein Verbindungsspieler zu sein zwischen Mittelfeld und Sturm. Holt sich die Bälle relativ weit hinten, suggeriert so eine schaltzentralen Position und bringt immer wieder Pettersson ganz gut, also nicht nur Kovnatski, aber eben Pettersson wird auf links ganz gut eingebunden und da zu dem Zeitpunkt ist auch noch so, dass das Botzek und Sobotka ganz gut aufpassen und eben in diesem Verlagerungsspiel auch eine positive Rolle spielen. Das Passspiel, darüber können wir dann gleich reden, wird signifikant schlechter nach der 20. Minute so. Ja. Aber dann hat Nürnberg es irgendwie geschafft, sich da zu fangen und stabiler zu sein und eben diese großen Räume nicht mehr anzubieten, die Fortuna bis zu diesem Zeitpunkt dann eben leider noch nicht genutzt hat.
Was ich auch positiv fand, ich meine, Fortuna hat irgendwie viel, also die Innenverteidiger haben viel versucht, immer auf Außen zu spielen und eben über die Außen aufzubauen. Das sah irgendwie auch ganz gut aus. Und was ich bemerkenswert fand, einfach weil es mir so häufig aufgefallen ist in anderen Spielen, dass sich eben dann auf diesen Außenverteidigerpositionen, wenn dann Kutris oder eben auch Zimbo am Ball waren, dass es eben tatsächlich aus dem Mittelfeld dann Unterstützung gab, um anspielbar zu sein. Also dass sich wirklich auch Fortuna-Spieler, also Kovnatski hast du schon genannt, der mehr aus dem Zentrum dann kam, aber eben auch Peterson und Pledel, die sich dann, und also ich fand auch das Zentrum am Anfang gut mit Sobotka und Botzek, dass es einfach relativ aktives Freilaufen gab und das hat einigermaßen gut geklappt. So.
Ja, ich glaube, okay. Ich würde da besonders Kutris nennen, ne? Also der wirklich das ganze Spiel der Fortuna auf ein anderes Level hebt, wenn es halt ums Nach-Vorn-Spielen geht, ne? Weil er halt einfach, wie Moos das, glaube ich, auch letzte Woche schon angesprochen hat, immer den Blick nach vorne hat, sich immer nach vorne dreht, auch aus super schwierigen Situationen halt den Ball irgendwie noch an den Gegner bekommt, immer einen starken Laufweg anbietet. Und das ändert halt alles, ne? Also gerade wenn man halt eben auch so spielt, wie man das jetzt halt tut, dass man ja, ne, von hinten aufbaut, Boateng lässt sich dann zwischen die Innenverteidiger fallen, die Außenverteidiger gehen breit. Und wenn man dann halt erstmal am Ball bleibt und in Ruhe irgendwie über den Außenverteidiger auf den Flügel kommt und dann irgendwie auch erstmal über die Mittellinie und so, dann steht man natürlich auch dadurch automatisch hinten viel, viel sicherer.
Aber fandet ihr die erste Halbzeit nach den ersten 5 Minuten wirklich so stark, wie es jetzt gerade den Anschein hat?
Ja, bis zur 20. Minute, wie Moritz es gesagt hat. Danach wurde es richtig schlecht. Ja. Aber die ersten 20 Minuten fand ich das gut, weil halt Nürnberg eben die Räume geboten hatte, die Fortuna halt versucht hat zu nutzen, nicht ganz nutzen konnte. Und dann haben sie halt, stand halt Nürnberg besser. Und dann wurden da teilweise Fehlpässe gespielt. Puh, das Passspiel ist quasi eingebrochen.
Ja, aber man kam halt tatsächlich in den ersten 20 Minuten dann häufig auch nur noch ins letzte Drittel, aber hat dann da auch wiederum oft die letzte Aktion die falsche Entscheidung getroffen. Also auch das war klar, das war das Drittel, wo wir das Spiel sehen wollen, aber da war dann teilweise Pettersson spielt da einmal so einen Ball, wo er einen Geistesblitz hat und denkt, Kovnatski wird das schon auch raffen, irgendwie völlig ins Nirgendwo. Klar, man war in dem letzten Drittel, aber bis auf die ersten 5 Minuten kam da jetzt auch nicht so viel Tolles.
Ja, weil die halt schlechte Entscheidungen in diesem Moment gefällt haben. Genau. Also vor allem Kenan Karaman ist mir da aufgefallen, der irgendwie den Blick nicht hatte für links und rechts, sondern irgendwie dachte, wenn er sich reindreht und schießt, kann er da mehr bewirken. Es gab da schon Möglichkeiten, wo er hätte nochmal rausspielen können am 16er, an der 16er Linie, also was er da nicht gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich das Thema jetzt schon aufmachen will, aber wenn man sich fragt, wie kommt man in den 16er, was für ein spielerisches Element kann man da noch bringen, hat ja der Nürnberger Kader oder diese Nürnberger Startelf einen Spieler gehabt, der eigentlich eine Anklage an Klein und Alofs war. Denn warum Möller-Deli zu Nürnberg gewechselt ist im Januar und nicht zu Fortuna aus Düsseldorf, ja, ist mir nicht ganz klar. Und ich weiß auch nicht, ob der halt immer so spielt, aber der hat einfach das komplette Spiel von Nürnberg getragen. Alles ist über den gegangen. Und das war halt auch dann, wenn man ihn ausgeschaltet hat, konnte man ihn kontrollieren, aber der war ja überall auf dem Platz.
Ja. Also ich glaube, einfach von dem, was ich so in den letzten Jahren und Monaten gelesen habe, vor allem bei Twitter, das ist ja durchaus nicht sein erster Verein in der zweiten Liga, sondern der, glaube ich, schon bei Pauli, bei Freiburg, weiß ich jetzt nicht, ob in der ersten oder zweiten und bei Fürth gespielt, glaube ich. Und der spielt, glaube ich, einfach immer so, genau. Ja.
Aber die größte Chance auch, muss man trotzdem nochmal sagen, in den ersten 20 Minuten, wo wir jetzt gerade dabei sind, das so ein bisschen zu relativieren, dass die Ansätze gut waren, hatte ja trotzdem auch Nürnberg, muss man ja auch sagen. Also, ja.
Auch ein bisschen chaotisch irgendwie, wie es dann dazu kommt. Kastenmeier sieht mal wieder nicht wirklich gut aus dabei.
Ja.
Mit so einer Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Aktion. Aber ob der Nürnberger jetzt den Ball jetzt genauso treffen wollte, ist halt auch nicht. Also es steht auch nochmal auf dem anderen Blatt. Letztendlich muss man da, glaube ich, froh sein, dass man da auch nicht in den ersten 10 Minuten schon in Rückstand gerät. Also an einem anderen Tag fällt der auch einfach mal rein. Mhm. Und ja, letztendlich hat sich dann ja Nürnberg eigentlich bis kurz vor der Pause, hätte sich das dann ja auch im Nachhinein so ein bisschen erarbeitet, weil, wie schon angesprochen, die einfach immer stärker wurden. So, es gibt dann durch den gerade angesprochenen Möller-Deli in der 22. diese Chance, die ich eigentlich noch viel, viel größer finde als dieser Kopfball Aufsetzer, der auf die Latte fällt, wo über die rechte Seite dann aufgebaut wird bei den Nürnbergern. Der Ball geht irgendwie in den Rückraum, verspringt da, glaube ich, Scheffler im Strafraum, der den eigentlich
kriegt in die Hacken,
bringen will, kriegt den dann irgendwie in die Hacke und er springt zurück zu Möller-Deli, also auch irgendwie so ein bisschen so ein Chaos-Element. Und der trifft dann den Ball ja wirklich überhaupt nicht. So. Der hätte sogar eigentlich nochmal die Chance gehabt, den Abpraller dann auch nochmal aufs Tor zu bekommen, schafft er dann auch nicht. Aber gerade beim ersten Mal, das ist eigentlich ein Ball, der ähnlich wie der von Sobotka halt unbedingt aufs Tor muss. Und da kannst du dich wirklich gar nicht beklagen, wenn es dann da 0-1 steht.
Ja, weil es halt eben auch keinen Zugriff auf diese Spieler mehr gibt, weil man zu weit weg ist oder zu langsam, oder? Also was dann vor allem in der zweiten Halbzeit, fand ich ja noch teilweise schlimmer war sogar.
Ja, aber es hat dann... Aber ich kann auch nicht so genau sagen, was es dann gewesen ist, dafür, dass man dann irgendwie in den letzten Minuten vor der Halbzeit auf einmal wieder zu Chancen kam. Und da muss man, glaube ich, dann aber auf jeden Fall wieder die linke Seite hervorheben. Ne? Es waren dann halt immer wieder Pettersson und Kutris, die halt riesige Räume hatten. Und gerade das bei dieser Riesenchance, die dann am Ende der Flugkopfball von Karaman wird, nachdem Pettersson-Schuss abgeblockt wird, ist es auch, glaube ich, Sobotka, der da halt unfassbar stark auf die linke Seite legt.
Ja. Mhm. Also, ich habe, glaube ich, nur eine Erklärung dafür, dass die letzten 5 Minuten es da nochmal 3 Riesenchancen gibt, weil ich mir just bevor diese erste Chance kam, aufgeschrieben hatte, alles wieder zu langsam und erwartbar heute. Und dann ging's los.
Ich kann euch sagen, warum. Rösler hat ins Spiel irgendwann gerufen, Botze, Mitte zu! Und ab da war die Mitte wieder dicht und ist wieder gelaufen. Der Botz hatte das kurz vergessen. Dann ist das auch gut. Das ist wie mit den Ecken. Das ist sehr gut, dass Rösler immer alle bei den Ecken jedes Mal ein paar Mal daran erinnert, dass die hochgehen sollen, Männer. So, und genauso ist das mit dem Botze Mitte zu. Das ist wichtig, dass man das zwischendurch nochmal gesagt kriegt, damit man es nicht vergisst. Ja, und das war, glaube ich, der Coach-Kniff, der dann die letzten 5 Minuten nochmal das Blatt gewendet hat.
Ja, auf der anderen Seite, man macht sich da immer so drüber lustig und letztendlich coacht man ja vom Fernsehen auch immer selber mit, ne? Und ja, sagt auch, wer wohin zu laufen hat und welche Seite
wohin zu spielen
und so weiter. Ich meine, Uwe Rösler hört immerhin irgendjemand zu.
Man weiß der
ist immerhin mehr vor Ort.
Also ich glaube halt einfach, die letzten 5 Minuten haben die endlich wieder Pässe angebracht.
Ja.
Und das, so einfach würde ich mir das erklären, was halt vorher überhaupt nicht geklappt hat. Da, also vor allem Botzek und Danso haben wirklich Pässe gespielt ins Nichts oder halt zum Gegner, was noch schlechter war. Und das hat man dann ein bisschen eingestellt und dann kam eben nochmal ein bisschen Dynamik rein und ja, da muss es eigentlich 1-0 stehen. Aber
ich glaube, Karaman jubelt auch schon so fast irgendwie, ne? Der reißt so die Arme hoch, man kann es nicht so genau erkennen.
Hättet ihr, ich meine, kurz vor der Pause hat die Mannschaft dann angedeutet, dass in der zweiten Halbzeit genauso weitergehen kann. Hättet ihr zur Halbzeit gewechselt?
Ich glaube nicht. Also wir hatten jetzt irgendwie, glaube ich, keinen klaren Gedanken. Ich glaube, dass wir dann da noch saßen und uns noch kurz angeschaut haben, wer auf der Bank saß. Dann sind wir da so einmal durchgegangen. Und da war
haben dann, dann gegen niemand, einen
der sich da irgendwie komplett aufgedrängt hätte. So. Und ich glaube, deswegen waren wir dann letztendlich ganz zufrieden damit, dass da kein Wechsel vorgenommen wurde. Ging es euch da anders?
Ja, ich war mit dem Wechsel der auf der anderen Seite der Nürnberger natürlich nicht so zufrieden, weil der Herr Mühl ja schon gelb gesehen hatte und dann irgendwie auch noch ein, zwei Mal so gefoult hatte und dann haben sie den zur Pause rausgenommen.
Schade. Ich hätte auch nicht zur Halbzeit gewechselt, aber ich fand insgesamt, natürlich hat er viel probiert, aber ich fand, Pettersson hatte eine sehr unglückliche erste Halbzeit, fand ich. Also da hätte ich am ehesten drüber nachgedacht.
Also mir ist ja gar nicht so negativ aufgefallen.
Er hat einige Fehlpässe gespielt. Also habe ich mir hier...
Ja gut, aber wie gesagt, da ist er halt, hat er sich halt perfekt eingefügt in dieses Mannschaftsgebilde.
Und auch also ansonsten würde ich sagen, der hatte halt ein ganz normales Christopher-Peterson-Spiel, so eigentlich an fast allen offensiven Aktionen beteiligt. So fast alles lief über den, Torchancen, Torschüsse vorbereitet und eben auch und halt eben auch sehr, sehr viele Blöcke drin. So. Ich meine, das ist halt genau das, was dir Christopher Peterson liefert.
Ja.
Aber ich fand es richtig, ihn erstmal so drin zu lassen. Weil ja, irgendwie letztendlich gab es ja dann irgendwie auch keinen, der sich, wie schon angesprochen, da jetzt aufgedrängt hätte, den man halt zwingend hätte für ihn bringen können oder müssen. Es ist einfach jetzt im Augenblick sehr, sehr knapp, die Situation auf den Flügeln. Mittlerweile ist sie noch knapper, als sie es zur Halbzeit war. Aber ja, ich fand es dann erstmal okay, dass es halt so auch in die zweite Hälfte ging. Und ja,
es war ja eine typische erste Hälfte für Fortuna. Also in den bisherigen 24 Spielen mit Fortuna-Beteiligung sind in der ersten Halbzeit 23 Tore gefallen. In der zweiten Halbzeit dann 47. Nur, dass es in diesem Fall halt 10 Minuten ungefähr gab, ersten 5 Minuten plus X, letzten 5 Minuten, die nicht nach einer typischen Fortuna-Hälfte aussahen und man dann vielleicht doch mit dem 1-0 verdient in die Kabine gegangen wäre. Aber ja, 0-0 zur Halbzeit, leistungsgerecht, beiden Seiten Chancen und typisch für diese Saison, wie nichts anderes.
Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich da echt kurz zusammengezuckt bin, als der Sky-Kommentator das meinte, dass Fortuna erst 10 Tore in der ersten Halbzeit geschossen hat.
Das hat meinem Gefühl vollkommen entsprochen.
Ja, deshalb ich jetzt noch mal, Gefühl hat es irgendwie auch entsprochen.
Aber deshalb habe ich nochmal geguckt, wie viele Gegentore es waren. Also insgesamt in 23 Tore in der ersten Halbzeit mit Fortuna-Beteiligung in 24 Spielen. Das ist schon
ordentlich. Ja, aber es entspricht ja zu 100% dem, was wir, also es ist ja jede Woche sind wir, ja gut, die erste Halbzeit, da hat man jetzt sich erstmal abwartend und dann genau. Ja, und dann hat man halt immer entweder gehofft, dass man eins macht oder hat halt eins kassiert, aber viel mehr ist ja in der ersten Halbzeit nie passiert.
Genau, und deshalb schon wollte ich nochmal unterstreichen, das war jetzt halt das typische Ergebnis, aber es war, sah schon ein bisschen anders aus und da bin ich ganz zufrieden mit.
Also so, eigentlich war die erste Hälfte eine Steigerung irgendwie. Oder sowas.
Ja.
Ja, eine Steigerung war es dann ja auf jeden Fall mal ergebnistechnisch gesehen, wie es dann für die Fortuna losging, weil es stand ja dann relativ schnell 1-0, nachdem Pledel mal wieder eine nicht unbedingt richtig starke Ecke spielt, bekommt er dann eine zweite Chance und der Ball kommt dann wirklich perfekt, muss man sagen. Richtig starke Flanke und Hoffmann kann sich dann da in der Mitte durchsetzen.
Ja, gegen zwei auch noch.
Ne? Auch noch gegen zwei, genau. Erstes Saisontor für Hoffmann, hat mich auch echt gefreut und ja, so ein Tor, was man dann vielleicht eher so ein bisschen erzwungen hat, als jetzt irgendwie wirklich spielerisch durch Überlegenheit herausgespielt. Aber man dachte dann ja irgendwie so, jetzt kann man das ganze Spiel ja mal irgendwie auf sich zukommen lassen. Jetzt wollen wir irgendwie erstmal sehen, was die Nürnberger machen, weil ja, so richtig die Fortuna irgendwie auseinandergespielt hatten die ja bisher auch nicht. Und ja, interessanterweise hat es ja dann dafür gesorgt, dass die dann in den nächsten Minuten genau das getan haben, Tim.
Ja, aber also, dass du das so gedacht hast, das wundert mich. Das Erste, was ich mir gedacht habe, jetzt bitte nicht zu weit zurückziehen, dann ist es nämlich ganz schnell wieder dahin. Sondern geht bitte jetzt auf das zweite Tor und spielt so weiter wie die ersten 5 Minuten vor der letzten 5 Minuten vor der Halbzeit und die ersten 5 Minuten nach der Halbzeit. Also, da hat man dann gesehen, was halt passiert, wenn man sie spielen lässt. Also gerade Möller-Deli, den wir in der ersten Halbzeit schon hervorgehoben haben. Und dann der in der ersten Halbzeit völlig unsichtbare Borkowski, haben sich ja da ein oder andere Mal durch die Abwehr kombiniert und wurden viel zu sehr auch gelassen, meiner Meinung nach. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es war ja nur eine Frage der Zeit, wenn man den Ausgleich schluckt. Also das fand ich schon komisch, Jan, oder irgendjemand von euch, woher kommt das? Dass man, also man weiß doch, man ist immer gut, ein Gegentor zu kriegen, dass man da Nürnberg so machen lässt, war für mich völlig unverständlich.
Ich glaube, das ist nicht ungewöhnlich, weil Nürnberg ja auch dann auch einen Zahn zugelegt hat, dass man erstmal sagt, okay, wir versuchen uns jetzt hier ein bisschen zu orientieren und stellen uns hinten rein. Aber dass das nicht immer die beste Ich glaube, das spricht für eine gewisse Unsicherheit von Mannschaften.
Ja,
das hat man, wenn man gestern das 18:30-Spiel Bayern gegen Dortmund gesehen hat, die Dortmund haben sich ja nach 2-0 auch hinten reingestellt, und das hätten sie nicht machen sollen. Und das spricht immer dafür, dass halt Mannschaften in dem Moment denken, da haben wir jetzt was geschafft und das wollen wir jetzt nicht mehr verlieren, anstatt zu denken, wir haben jetzt hier was erreicht, wir wollen es ausbauen. Und das spricht, glaube ich, für diesen Zustand der Fortuna in der aktuellen Lage, wo eben es nicht mehr so gelaufen ist, dass man sich hinten reinstellt und dann auf Nummer sicher geht. Und Nürnberg macht es halt gut. Und die Chancen, also das was dann die Fortuna schlecht macht, die auch irgendwie ein bisschen viele Räume gelassen haben, nicht mehr so stark am Mann waren, es hat dann, wie du sagst, Tim, die haben dann die Offensivspieler des Clubs echt gefährlich nutzen können.
Ja, aber Fortuna hat ja im Prinzip das Spiel gegen den Ball mehr oder weniger eingestellt.
Ja.
So. Und das ist ja
das
wirklich,
verstehe ich also, nicht.
Das war halt wirklich krass, weil ich meine, ich kann ja verstehen, du stellst dich hinten rein, dann musst du ja trotzdem irgendeinen Punkt haben, wenn du sagst, okay, 3 Meter vorm 16er, da greifen wir dann an, da gehe ich dann an den Mann und versuche den Ball zu erobern. Und das, also ich fand es Wahnsinn. Die sind dann teilweise mit 2 Mann quasi den ballführenden Spieler angegangen und sind aber nicht Richtung Ball angekommen. Und wenn die dann zu zweit auf den Nürnberger zugelaufen sind, hat es einfach nur dafür gesorgt, dass der Nürnberger dann 2 verschiedene Anspielstationen hatte, die er halt locker anspielen konnte. Und es war ja nie so der Moment, ab da packen wir halt zu und greifen zu, weil sowas kann ja dann auch für eine Phase dann irgendwie auch moralisch hilfreich sein, wenn du sagst so, ja, dann kommt ihr erstmal. Wie gesagt, 5 Meter vorm Strafraum ist aber Ende, Leute. Und so, und das, so dieser Biss war ja völlig weg.
So. Ja, ich frage mich, das ist jetzt eine These. Ich glaube, das liegt daran, dass die in dem Moment einfach nicht daran denken, wozu sie eigentlich den Ball erobern wollen. Weil es gab keinerlei Offensivspiel mehr. Ah. Und diese Situation, die halt zum 1-1 führt, wo Karaman ja eigentlich nur dieses Foul ziehen will in der eigenen Hälfte,
danke. Ja.
Das spricht dafür, meines Erachtens. Weil es ging nicht mehr darum, irgendwie jetzt, ja gut, er hätte ihn auch einen Ball wegschlagen können, aber es ging eben nicht darum, irgendwie den Ball nochmal kurz zurückzulegen und dann halt hoffen, dass man ein Spiel weiter aufbauen kann, sondern er wollte nur jetzt quasi in dem Moment Ruhe haben.
Ja.
Und er kriegt diesen Pfiff dann nicht, was meines Erachtens auch kein Skandal ist, weil das muss man nicht pfeifen. Und dann geht es sehr, sehr einfach. Flacher Pass, das haben wir immer wieder gesagt, mit hohen Bällen, sollte man da nicht operieren, sondern wenn man den Ball flach hält, dann kriegt man die Fortuna in Probleme. Sehr einfach, dann eine ganz einfache Drehung vom Torschützen. Dann so ist zu passiv. Kutris ist ein bisschen weit weg, aber wie gesagt, der Hauptfehler ist, dass Karaman da eigentlich beim Fallen auf den Schiedsrichter guckt und alles nur diesen Freistoß haben will und nichts anderes denkt in die Situation. Und dann steht es halt einfach 1-1.
Ja, ich würde den Fehler eigentlich sogar noch eine Millisekunde vorher sehen. Das kann man halt überhaupt in dem Augenblick, wo er halt zwei Gegenspieler halt direkt hinter sich hat, da irgendwie erstmal versucht, so ein bisschen zu dribbeln da, den Ball mit der Sohle irgendwie ein bisschen zu ziehen. Der kann dann halt auch einfach dann nochmal entweder irgendwo hinschlagen oder halt auch nochmal, weiß ich nicht, zum Außenverteidiger oder auf den Innenverteidiger passen, die den Ball dann halt weghauen.
Ich würde die Situation aber doch anders bewerten, Jan. Und zwar habe ich das Gefühl gehabt, ich habe es mir auch nochmal angeguckt, dass der eigentlich in dem Moment denkt, so, und jetzt haue ich so einen Karamanlauf raus. Dreht sich dann nach vorne auf, verliert den Ball und will dann natürlich das Foul haben, weil er merkt, scheiße, hat nicht geklappt. Und genau, und ich glaube, das war eigentlich so ein Moment, wo Karaman gedacht hat, so, die beiden mache ich jetzt nass, ich drehe mich jetzt nach vorne auf und dann verliert er halt den Ball und schmeißt sich hin, um halt irgendwie noch einen Foul zu bekommen.
Ja, das kann gut sein, sein restliches Spiel würde dazu passen, weil er eben davon ausgegangen ist, dass er das jetzt hier immer machen muss und eben den Nebenmann nicht gesehen hat.
Ja. Der hat ja auch in dem Moment irgendwie 3 Anspielstationen nach hinten natürlich, die er benutzen kann, um halt nicht den Ball zu verlieren. Ja.
Also geht auf jeden Fall in irgendeiner Form auf seine Kappe. Also da darf er den Ball nicht verlieren.
Ja, wirklich irgendwie eine relativ unglückliche Leistung insgesamt bei ihm an dem Tag. Passt irgendwie auch dazu, dass ja noch einige Minuten vorher er komplett einschussbereit halt
Ja.
mit Pettersson zusammen aufs Tor zuläuft. Pettersson hat halt den Ball und spielt ihn nicht an.
Ja.
Und sonst glaube ich, das ist dann schon auch ein Ball, den Karaman dann normalerweise macht. Ja, doch direkt bevor das 1:1 fällt, glaube ich, würde ich auch analysieren, dass da der Wechsel, den Rösler da vornimmt, dass es da genau um das Pressing halt ging. Dass Rösler auch gesehen hat, dass das Pressing nicht mehr so stark greift wie in der ersten Halbzeit teilweise. Wie ganz am Anfang in der zweiten Halbzeit halt auch. Ja, deswegen geht Pettersson raus, Hennings kommt rein, Kuwniatski rückt nach links. Ja, nur blöderweise fällt dann halt auch schon eine halbe Minute später halt das Tor.
Ja.
Und ja, der Effekt war halt schon direkt verpufft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich danach auch ja nicht unbedingt noch dran geglaubt habe, dass Fortuna da nochmal irgendwie zurückkommt ins Spiel. Vor allen Dingen nicht, nachdem sich dann in der 72. Minute Pledel verletzt. Und ja, da wird das Foul nicht gepfiffen, obwohl da schon relativ stark reingegangen wird, auch nur auf den Mann gegangen wird. Und ja, ich habe jetzt noch nichts gehört, wie es bei Mau schaut, aber ja, das sah ja wirklich absolut nicht gut aus.
Ja, wenn wir in der Chronologie des Spiels bleiben, so von wegen, so ganz so hoffnungslos war ich nicht. Ich habe schon in dem Moment gedacht, dass das Spiel in beide Richtungen noch kippen kann. Wenn allerdings in der 67. Minute, da war ja noch die Ecke, die von Marc Reiter da irgendwie gegen zwei Gegenspieler verlängert wird, wenn es dann 2:1 steht, dann erholt sich Fortuna da nicht mehr von. Und dann lag Pledel auf dem Boden. Und ich habe aber trotzdem nicht, also das ist jetzt unglaublich bitter und ich wünsche dem Jungen, dass er da hoffentlich keine schwere Verletzung davongetragen hat. Aber ich war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ach, das wird doch heute alles nichts mehr. Hatte ich gar nicht den Eindruck.
Ja, Rösler hatte anscheinend den Eindruck ja auch nicht, sondern hat dann ja wirklich mit einem Dreifachwechsel sogar nochmal ja, ein ganz starkes Zeichen gesetzt, dass er doch nochmal einiges ändern will. Mit Kuba und mit Hartherz kamen da ja noch zwei weitere Spieler rein, die man ja jetzt vielleicht auch nicht sofort auf dem Zettel gehabt hätte. Schön, dass Kuba wieder drin ist. Also wirklich nach langer, langer Pause ja, kam er dann rein, um Botzek zu ersetzen.
War dann auch auf dem Platz. Im Laufe seiner, im Zuge seiner Einwechslung stand er dann auch auf dem Platz.
Piotrowski jetzt.
Ja.
Ja, er hat halt einfach nichts mehr gemacht, ne? Allerdings muss man halt
Gerade
Folgendes
einen
sagen:
hat
Er
er noch
hatte,
gemacht.
ja, er hat, er hat, also er hat seine Einwechslung dann, wir kommen gleich dazu, schon
Ja.
gerechtfertigt, aber von allen Eingewechselten hatte er tatsächlich die meisten Ballberührungen. Aber das heißt natürlich nichts, weil die Ballberührungen der anderen waren etwas produktiver.
Ja,
Aber ja.
ich denke mal, vor allem kann man da dann natürlich ja Brennen Borello nennen, der ja dann kurze Zeit später das 2:1 vorbereitet, auch wenn er da ja eigentlich eher so ein Nebendarsteller ist in dieser ganzen Aktion. Und ja, der große strahlende Star ist Marcel Sobotka, der gewinnt da selber den Ball. Spielt einen richtig starken Pass raus auf Borello und als er dann zurücklegt und ja, also Sobotka den mit einer Nonchalance da aus 22 Metern halt in die lange Ecke schweißt, haben wir uns schon kurz so ein bisschen überrascht angeschaut, würde ich sagen.
Ja, man muss jetzt auch sagen, dass das zweite Mal hintereinander passiert. Und ich meine, wir ärgern uns ja schon bevor es den Podcast gibt, über Abschlüsse von Marcel Sobotka aus dem Rückraum. Und ja, es ist doch schön, wenn er das jetzt für sich entdeckt hat, dass man da auch treffen kann. So.
Wie oft musstet ihr den Schuss nochmal in der Wiederholung sehen, bis ihr wirklich geglaubt habt, dass das nicht abgefälscht war? Nein, wirklich grandios. Neue Waffe. Sobotka aus dem Rückraum. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, natürlich ist das Sobotkas Tor, aber so ein Nebendarsteller finde ich Brennen Borello da nicht. Also da ist schon ein guter Assist, also
ja,
ihn
wieder passt in den Raum, ja.
Genau.
Auch generell bei seinen anderen Ballberührungen, auch wenn es jetzt nicht so viele waren, hat er schon auch einen ganz anderen Eindruck gemacht. Ich meine, es hilft natürlich auch, wenn man danach nach 3 Minuten auf dem Platz erstmal ein Tor vorbereitet. Das ist, glaube ich, halt auch erst sein erster Scorerpunkt diese Saison überhaupt. Klar gibt es einem dann irgendwie auch so ein bisschen Auftrieb. Und ich glaube, was ja einfach jetzt auch mal so ganz symptomatisch ist, es unfassbar wichtig, dass Fortuna da auch mal aus der zweiten Reihe ein bisschen Torgefahr ausstrahlt aus dem Mittelfeld, weil das ist was die Fortuna absolut gar nicht hat. Ne? Also einfach auch schon nicht nur in dieser Saison nicht, sondern ja auch schon fast historisch seit sehr, sehr langer Zeit schon nicht.
Seit Jean Zimmer.
Ja, also dass einfach mal, dass halt ein Mittelfeldspieler einfach mal aus 20 Metern abzieht und der dann vielleicht auch mal drin ist, so, das ist wirklich auch ein wichtiges Zeichen.
Dass man an diesem Tag gewinnen sollte. Auch wenn es vielleicht nicht total absurd ist, wenn die Nürnberger sich etwas mehr ausgerechnet haben nach Spielverlauf, aber sie kamen ja auch nochmal zu Abschlüssen.
Aber in der 80. hat Hennings auch nochmal eine dicke Chance. Ja. Also da kann das Spiel eigentlich schon entschieden sein und man hätte sich so die Nerven der letzten 10 Minuten gespart. Also es war auch wirklich wunderschön herausgespielt. Tolle Vorarbeit auch von Hartherz. Richtig. Und der hatte auch seinen ersten Scorerpunkt gesammelt, den er, also in dem Moment wäre er auch kein Nebendarsteller gewesen. Also es war eigentlich wie gemalt für Rufen Hennings, aber kann ja nicht alles klappen.
Ja, und es ging ja auch durchaus noch chaotisch weiter. Prip war dann für die letzten 10 Minuten noch drin, aber ich glaube, ja, die absolute Schlüsselszene ist dann halt die in der Nachspielzeit, als nach einem wieder relativ vogelwilden Ausflug von Carsten Meyer Kuba da auf der Linie retten muss.
Ja.
Und ja, im Gegenzug dann halt irgendwie noch das 3:1 fällt. Da ist halt Nürnberg ja natürlich irgendwie hinten super weit offen. Aber ja, so ein bisschen habe ich da schon das Gefühl, dass das Spiel hätte einfach noch komplett in alle Richtungen irgendwie kippen können. Und wenn man das jetzt irgendwie 100-mal simuliert, dann kommt da 100-mal was anderes bei raus. Irgendwie ein ganz, ganz komisches Spiel, so aus dem man, ja, ich weiß nicht, aus dem man einfach bis auf die 3 Punkte sehr, sehr wenig mitnehmen kann, würde ich denken.
Ich würde tatsächlich dem Reporter auf Sky zustimmen, man kann daraus mitnehmen, Fortuna ist über das gesamte Spiel gesehen einfach nicht der klare Aufstiegskandidat gewesen und Nürnberg nicht der klare Abstiegskandidat. Das würde ich einfach unterschreiben.
Man muss ja auch mal sagen, das gewinnen die ja nur, weil Nürnberg trotz vieler großer Chancen einfach nicht mehr Tore macht. So, also ich meine, bei einer Mannschaft, die weiter da oben steht, wo du dann halt, ja, ich weiß nicht, ob die dann mehr Selbstbewusstsein haben oder so, oder auch einfach mehr individuelle Klasse, da kassierst du dann halt noch 3 Dinger. So. Also deswegen, dieses Spiel konnte gewonnen werden, weil Nürnberg, obwohl man die halt hat machen lassen und die es teilweise ja auch gut gemacht haben, im Abschluss dann im Endeffekt irgendwie zu glücklos waren. So, und es gibt einfach ganz andere Mannschaften in dieser Liga und gegen manche von denen spielen wir leider auch noch, die das halt bestrafen. Ja,
ich will mich jetzt mal ganz provokant fragen, Jan. Ja. Warum genau gewinnt man dieses Spiel außerhalb von der überlegenen individuellen Klasse, die Fortuna hat?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, weil Nürnberg den Raum gelassen hat und sie ab einem gewissen Punkt halt gewonnen, also nach vorne dann halt auf den Sieg gegangen sind. Aber ich fand, was mich tatsächlich ein bisschen, wenn man fragt, was ist eigentlich das, was man, was vielleicht als Erkenntnis da rausfließen kann, es ist eigentlich etwas, was gar nicht auf diesen Sieg hinweist. Denn ich finde, die defensive Stabilität, die die Fortuna nach der Umstellung auf dieses 4-4-2 nach Bochum sehr lange hatte, die ist hier jetzt ein bisschen verloren gegangen, aufgrund von individuellen Schwächen und vielleicht auch, weil es im Mannschaftsgefüge nicht immer genau gepasst hat in den Situationen, die Abstimmung. Und nach vorne, klar, wie du sagst, das ist dann halt einfach, also dieses 2-1 ist individuell ein starker Moment von Marcel Sobotka. Und das 3-1 ist halt einfach ein. Okay, ist halt eine gute Balleroberung, Karaman und so weiter und so fort. Aber so ein bisschen, wenn man diese ersten 5 Minuten und die letzten 5 Minuten der ersten Halbzeit rausnimmt, was natürlich Quatsch ist, was die gehören auch zum Spiel. Und wie gesagt, der Sieg von Fortuna ist nicht komplett unverdient, aber Nürnberg hat auch ein Argument zu sagen, da war mehr drin für sie. Dann ist in dieser Sieg so ein bisschen in den Schoß gefallen. Und damit kann man halt nicht irgendwie hoffnungsvoll doch noch auf den Aufstieg hoffen, obwohl das natürlich alles möglich ist und man jetzt gegen Sandhausen sehen wird, wie es weitergeht. Ne? Aber überzeugt war das nicht.
Immerhin springt man durch das 3-1 heute, was in der zweiten Halbzeit herausgespielt wurde, auf den Relegationsrang in der zweiten Halbzeit-Tabelle.
Ja, prima. Darauf kann man ja auf jeden Fall aufbauen. Man sollte dann wahrscheinlich versuchen, gegen Sandhausen irgendwie das 0-0 in die Pause zu bekommen. Und dann ist halt einiges drin. Also ich meine, ja, letztendlich wird es halt für Fortuna relativ wichtig sein, dass man halt irgendwie auswärts noch ein paar Punkte sammelt. Das sind von den 39, die man bisher geholt hat, nur 12. Auf der anderen Seite hat man halt auch noch ja, durchaus das ein oder andere Heimspiel. Ne? Man hat jetzt ja in den nächsten Spielen, also man hat ja am 32. und am 33. Spieltag 2 Heimspiele. Und ja, das letzte ist dann nochmal ein Auswärtsspiel in Fürth, aber das ist dann vielleicht so ein Chaos-Spiel, wo alles passieren kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass da noch einiges drin ist, aber naja, es hat sich jetzt ja eine Sache auf jeden Fall gezeigt. Man ist in der Lage, auch schlechte Heimspiele zu gewinnen und das halt auch immer wieder. Und ja, ich meine, es sind jetzt halt noch 10 Spiele zu spielen, da sind noch 6 Heimspiele drunter. Wenn man muss, die wird man wahrscheinlich alle gewinnen müssen, um halt irgendwie noch eine Chance zu haben oder halt um sich vielleicht ja dann doch noch irgendwie so eine Resthoffnung auf dieses Endspiel am 34. Spieltag gegen Fürth zu verschaffen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, da wirklich drauf zu gucken. Aber machen wir uns nichts vor. Natürlich gucken wir, wenn wir auf die Tabelle schauen, dann doch immer noch mal wieder mit so einem halben Auge gerade, wie weit es bis nach oben ist. Ah, und ist ja irgendwie auch ganz nett, dass man zumindest so sich so pseudomäßig noch ein bisschen einreden kann, dass die Saison noch nicht komplett egal ist.
Ich bin einigermaßen schockiert, was ich von dir höre, Lou. Weil ich hätte jetzt eigentlich einen Take von dir erwartet, warum es eigentlich gut ist, wenn die Fortuna jetzt eigentlich nur noch rumdümpelt, unentschieden holt und einfach Achter wird. Weil dann, aus deiner Perspektive, da du ja auch der stärkste Befürworter davon bist, hat halt die Mannschaft, Vereinsführung kein Argument mehr, um Uwe Rösler zu verlängern. Denn wenn die jetzt Vierter werden mit einer furiosen Aufholjagd, dann kann ich mir das schon vorstellen. Und es wäre, wir haben darüber letzte Woche ja schon gesprochen, keine totale Fehlentscheidung, aber all die Argumente, die wir besprochen haben mit, naja, er hat die Mannschaft nicht so weiterentwickelt, wie man sich das erhofft hat und so weiter und so fort, wären dann ja nicht weg.
Jein, also ich glaube, dass das Spiel jetzt gegen Nürnberg war ja auch wieder mal ein müsste eigentlich ein weiterer Nagel im Sarg von Uwe Röslers Trainerstuhl sein. Also nichts, okay, was man in dem Spiel gesehen hat, deutet ja irgendwie darauf hin, dass ich jetzt sagen würde, so boah, das ist jetzt irgendwie ein Schritt nach vorne, sondern es ist halt genau alles wie vorher. Und ich glaube auch nicht, dass, angenommen, man würde diese 6 Heimspiele auch alle gewinnen, da ist ja unter anderem zum Beispiel das nächste gegen Bochum dabei, was mit Sicherheit der größte Brocken ist, das will ich erstmal sehen, dass die Fortuna das gewinnt. Aber selbst wenn das so käme, kann ich mir das eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen.
Also ich würde dir deiner ganz, Frage... ich möchte nochmal ganz kurz sagen, ich finde halt schon, dass es so eine gewisse Entwicklung gibt seit der letzten zweiten Halbzeit quasi gegen Heidenheim, dass man wirklich auf den Flügeln einfach mal durchkommt. Das ist was vorher nicht so passiert ist. Das ist jetzt ein bisschen neu und vielleicht ein bisschen mutiger und so. Das, finde ich, könnte man positiv herausheben. Und was aber dann diese, also das ist auch eine generelle Frage eigentlich auch an euch. Also klar, Selbstbewusstsein könnte der Fall sein, aber ich habe mir irgendwann zwischendurch aufgeschrieben, Fortuna lässt alle Pässe zu, also quasi jeder mögliche Pass kommt an, weil Fortuna das einfach zulässt. Und diese stabile Defensive, die ist ja personell genauso aufgestellt. Gut, jetzt haben wir auf der linken Seite Leonardo Kutris statt Lukas Krallens. Aber woran liegt es denn? Ist es ein Konzentrationsding oder dass es jetzt, also dass dieser defensive Zugriff nicht mehr klappt? So, weil das ist ja wirklich, das war teilweise desaströs, was gegen den Ball da passiert ist. Und ich habe nicht verstanden, woran es liegt. Ob es nur an Selbstbewusstsein liegt oder ob die durch sind. Ich finde Simbo zum Beispiel, auch wenn er immer noch super ist, wirkt einfach komplett durch. Er hat ja auch einfach keinen Ersatzspieler. Aber woran liegt das? Dann also mit immer mehr Fehlern?
Ich glaube, das ist ein die Mitte wird nicht so zugemacht, wie man das hätte machen sollen. Und auf den Außen ist es halt anfälliger, weil Kutris halt eventuell eben nicht der defensive Anker ist. Und bei Zimmermann ist es mir auch schon aufgefallen. Der macht Dinge, die ihm normalerweise nicht passieren. Ich würde auch sagen, dass der eher mal eine Pause braucht. Dann hast du halt jemanden wie Danso, der eigentlich eine absolute Bank ist, dem halt ein paar Fehler jetzt unterlaufen. Die mal passieren können, aber die halt dann auch kosten. Kastenmeier, der ein furios begonnen hat in die Saison, der eine Entwicklung genommen hat, die ich ihm nicht zugetraut habe, der aber stagniert hat und alte Unsicherheiten zeigt.
Meint ihr, es ist vielleicht, also es wäre auch ein Erklärungsmuster, dass man da jetzt auch nochmal sagen würde, dass da auch einige Spieler einfach sehr, sehr darunter leiden, dass es keine Winterpause gab. Also ich glaube, das ist ja immer noch so ein bisschen was wir in der Betrachtung dieser Saison extrem unter den Tisch fallen lassen, unter welchen Gegebenheiten das eigentlich gespielt wird, dass man halt bis Ende Juni halt irgendwie noch die Saison durchgeprügelt hat, dann eine kurze Pause, Vorbereitung. Die Vorbereitung war bei Fortuna richtig schlecht, wissen wir alle warum. Und dann spielt man jetzt quasi ab Oktober halt diese Saison. Es gab keine Winterpause, es gab irgendwie keine Chance mal zu erholen. Gerade wenn es
keine Länderspielpause, kaum. Also seit Ewigkeiten keine Länderspielpause mehr.
Es gab jetzt auch länger schon keine Länderspielpause mehr, wo dann vielleicht wenigstens der ein oder andere mal so ein bisschen die Batterien wieder aufladen kann. Und dann gibt es ja halt einfach so Leute wie Zimmermann, die einfach gar keine Alternative haben. Ne? So, der muss immer spielen, der ist komplett überspielt bei Kastenmeier. Es ist die erste komplette Saison, die er spielt. So, und dann vielleicht schaffen es da einfach ein paar Spieler nicht, ihre Konzentration ständig bei 100% zu halten, einfach aus diesen Gründen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich finde halt, Kutris hat man reingenommen, mehr für die Offensive zu machen. Dafür hat man natürlich die Defensive ein bisschen geschwächt. Und Zimmermann ist halt einfach genau aus dem Grund, Lou, den du genannt hast, geschwächt momentan. Dadurch sind die Außen, was die Verteidigung angeht, nicht so sicher. Und das trägt dazu bei, dass man nicht mehr so sattelfest ist hinten. Ich hoffe tatsächlich sehr, ich habe sehr große Hoffnung auf die Länderspielpause, dass Zimmermann danach ein bisschen erholt und frischer wiederkommt.
Ja, bis dahin sind noch zwei Spiele zu spielen. Das angesprochene Spiel gegen Bochum am Montag und am Montag in zwei Wochen und eben nächste Woche Samstag um 13 Uhr das Auswärtsspiel beim SV Sandhausen. Und da wird auf jeden Fall die Frage sein, ob man dann nochmal mit diesem offensiven Ansatz, der ein bisschen mehr Chaos verspricht, gegen eine auf jeden Fall auch angeschlagene Sandhäuser Mannschaft agieren wird oder ob man es ein bisschen ruhiger, ein bisschen Defensivstärke halt irgendwie versucht. Und ja, auf was wir uns da genau einzustellen haben, das werden wir jetzt gleich hören. Wir hatten das Glück, dass wir wieder einen Experten gewinnen konnten, der uns den SV Sandhausen so ein bisschen erklärt. Und das ist in dieser Woche der Sandhausen-Fan, der Moritz. Und vor der Sendung hatten Jan und Tim die Möglichkeit, mit ihm über Sandhausen zu sprechen. Viel Spaß bei der.
Ja, der nächste Gegner, der SV Sandhausen, und wir haben es immer wieder mal geschafft, Insider-Informationen in diesen Podcast zu holen, und so auch dieses Mal. Ein Moritz ist schon gut, Aber Tim und ich unterhalten uns jetzt über den SV Sandhausen mit einem anderen Moritz, normalerweise Dauerkarteninhaber in Corona-Zeiten etwas schwierig. Hallo in die Nähe von Sandhausen. Hallo Moritz, schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Wenn man Moritz selber noch weiter im Podcast hören will, dann kann man das tun. Er hat einen Geschichtspodcast, Talking History heißt dieser, und er hat eben gerade gesagt, morgen wird eine neue Folge aufgenommen. Perfektes Timing quasi.
Genau.
Wie die Stars, die bei Wetten, dass eingeflogen werden, um dann den Hollywood-Film zu bewerben. Ist heute Moritz bei uns, und wir fangen einfach mal an. Fans vom SV Sandhausen trifft man nicht so häufig. Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen, wie du zum Verein gekommen bist und was dein Fansein so ausmacht.
Ja, ich habe das schon ein paar Mal erklären müssen, es ist nicht besonders überraschend. Ich erkläre das immer sehr gerne mit einer Simpsons-Szene, wo Bart irgendjemanden trifft, sich irgendjemandem vorstellt, einem Nachbarn, und Milhouse hinter sich hat und sagt, das ist mein Freund Milhouse, er ist mein bester Freund aus geografischer Bequemlichkeit. Also es ist tatsächlich ich bin in die Gegend gezogen. Ich wohne jetzt in Walldorf seit ziemlich genau 10 Jahren. Das ist der Nachbarort von Sandhausen. Ich fahre mit dem Fahrrad ungefähr 6, 7 Minuten zum Stadion. An guten Tagen auch einfach mal eher 4, 5. Also es ist wirklich einfach sehr, sehr nah gelegen. Und habe dann auch, als ich hierher gezogen bin aus Bonn, mir direkt eine Dauerkarte gekauft. Das war dann auch noch glücklicherweise die Aufstiegssaison. Das heißt, der Verein hat es mir auch leicht gemacht, ihn zu mögen. Ja, also ich bin hierher gezogen. Ich bin eigentlich, ich hoffe, das darf ich hier sagen, Kölner, fußballmäßig. Aber Sandhausen, es ist nun auch in den letzten 10 Jahren glücklicherweise häufig vorgekommen, dass Köln in Sandhausen spielen musste. Das heißt, das hat auch alles nochmal einfacher gemacht, dann auch noch eine Dauerkarte zu haben, denn gegen Köln zu spielen ist eines der wenigen Spiele, die auch mal annähernd ausverkauft sind in Sandhausen. Ja, und im Prinzip, seit ich hier bin, ist der Verein eben in der ersten Saison aufgestiegen und seitdem immer in der zweiten Liga gewesen. Was soll mich daran stören, sozusagen?
Ich habe mir eine Notiz gemacht, dass mit dem Köln, das schneiden wir natürlich gnadenlos raus. Für sowas haben wir keinen Platz hier. Eines der positiven Erinnerungen, wenn ich an diesen Abstieg der Fortuna denke, und es gibt nicht viele positive Erinnerungen, war, dass du mir relativ schnell geschrieben hast nach diesem Abstieg der Fortuna und mich eingeladen hast zum Auswärtsspiel in Sandhausen. Und leider ist natürlich diese elende Corona-Sache dazwischen gekommen. Aber wenn du uns und vielleicht auch denjenigen, die noch nicht das Vergnügen hatten, beim SVS zu Gast zu sein, einfach mal kurz beschreiben, also was macht eigentlich Sandhausen, das Stadion, und so ein bisschen aus? Also wenn man da zu Gast ist oder auch wenn man die Dauerkarte hat.
Was in Sandhausen total schön ist, ist, dass das im Herzen immer noch eigentlich ein Amateurverein ist. Das ist auch manchmal furchtbar nervig, aber eigentlich, man sieht dort immer noch, ich war das erste Mal, ich glaube, 2008 da, übrigens gegen Düsseldorf, fällt mir gerade ein. Das müsste dann dritte Liga gewesen sein, ja. Das heißt, die Leute, die man da gesehen hat, die jeden Tag dahin gegangen sind, seit 40 Jahren und die ihre Bratwurst gekauft haben und ihr Bier getrunken haben, die sind jetzt immer noch da. Es sind ein paar mehr geworden. Irgendwann in der Saison zum Zweitliga-Aufstieg war plötzlich so eine 30-Mann-Ultraszene da. Die war ganz niedlich. Aber es sind halt immer noch diese Leute da, die man auch in der Landesliga sieht und so. Und das ist einfach sehr, sehr schön. Man sieht Leute, die da in derselben Position seit 20 Jahren sind, so die Jugendbetreuung machen und so. Das ist also immer noch da. Was ich total gerne mag am Stadion ist, dass man dem Stadion das Wachstum des Vereins ansieht. Also die Haupttribüne, die jetzt auch immer im Bild ist, wenn mal in Sandhausen gespielt wird mit den roten Sitzen, die ist im Prinzip seit den 50er Jahren unverändert. Es sind nur drumherum noch ein paar Tribünen dazugekommen, immer mal wieder. Am Anfang die, wenn man im Fernsehen guckt, rechts hinter Tor, das ist eine Stahlrohrtribüne, die man mal gemietet hat und irgendwann nach 5 Jahren beschlossen hat, sie doch zu kaufen. Und dann war eigentlich ringsherum waren nur so 5-stufige Treppen für Stehplätze. Der komplette Rest des Stadions. Und da sind nach und nach weitere Tribünen hingebaut worden. Diese 5 Treppenstufen gibt es immer noch. Da stehen jetzt eigentlich, die sind fast nie geöffnet, auch außerhalb von Corona.
Da stehen dann meistens in der zweiten Halbzeit die 100 Polizisten, die abgeordnet werden und die in Sandhausen einfach nie was zu tun haben, weil macht keiner Ärger.
Ich dachte, Hannover kommt da hin und randaliert und klaut
das Schilder. Das war das eine Mal, ja. Das heißt, man sieht das diesem Verein immer noch an, wo er herkommt. Er hat das auch zum Glück wirklich nicht vergessen. Die Leute sind fast immer freundlich. Ich habe bisher erst ein einziges Mal von Sandhäuser-Seite irgendwas annähernd Rassistisches gehört, was eine verhältnismäßig gute Quote für Stadionbesuche ist, glaube ich. Das heißt, das ist sehr schön. Es ist auch wahnsinnig schön, immer wenn der Klassenerhalt geschafft ist und nicht gerade eine Pandemie stattfindet, dann geht man danach noch in die Kneipe, die noch hinten hinter der Hinterdorf-Tribüne ist, auch schon seit Jahrzehnten, und kauft sich das Bier. Man kann das Bier da auch per Kasten kaufen oft. Und dann kommen auch nach und nach noch Spieler nach. Die kommen dann einfach dazu. Und das ist tatsächlich, also klingt immer so ein bisschen phrasenhaft, aber es ist halt doch irgendwie noch ein bisschen familiär und das ist alles so ein bisschen normal. Und wenn man morgens da vorbeifährt vor Auswärtsspielen, dann sieht man die alle da stehen, die sind mit ihren Autos zum Stadion gekommen und stehen da alle mit ihrer Reisetasche vor dem Bus, wie bei einer Klassenfahrt im Prinzip. Also ja, es ist noch nicht so durchprofessionalisiert. Und ich glaube, dass das viele Leute im Verein, gerade in der Geschäftsleitung und so, stört. Kann ich auch verstehen. Aber für mich macht das ein bisschen den Reiz aus, des Ganzen.
Also du malst hier ein Gemälde, das doch auch sehr reizvoll ist, muss ich sagen. Also das, was du beschreibst, sicherlich etwas, was viele, die gerade vielleicht die Fortuna jetzt abgestiegen ist aus der ersten Liga, da ist wahrscheinlich noch am weitesten von entfernt, aber doch vermisst. Tim, du grätscht einfach rein, wenn du...
Ja, mich würde jetzt interessieren, wenn du, also es klingt sehr, sehr romantisch und mit Sicherheit nicht bei jedem Umzug hättest du direkt vom nächsten Club die Dauerkarte gekauft. Da scheint halt auch viel gepasst zu haben. Mich würde jetzt mal interessieren, du hast eben gesagt, der Club weiß, wo seine Wurzeln sind und weiß, wo er herkommt. Ich habe jetzt beim oberflächlichen Recherchieren im Internet gelesen, dass es da aber trotzdem vielleicht die Bewandtnis wegen Auflagen der DFL gibt, ein komplett neues Stadion zu bauen. Kannst du uns da ein bisschen was zu sagen?
Naja, das ist das, was ich gerade gesagt habe, mit diesen immer weiter nachgebauten Tribünen, die man eigentlich nicht braucht. Wir haben in Normalzeiten, ich glaube, gibt es ungefähr einen Zuschauerschnitt von 8.000. Also buchstäblich das halbe Dorf ist da. ist wirklich ziemlich genauso. Aber nach DFL-Statuten braucht man eben ein Stadion von 15.000, glaube ich, grob. Das heißt, die meiste Zeit ist dieses Stadion einfach viel zu groß für das, was man braucht. Deswegen sind diese Stehplätze zum Beispiel immer zu, weil man sie nicht braucht, wenn nicht gerade Köln, an einem guten Tag auch Düsseldorf und solche Vereine kommen. Wenn Stuttgart kommt, ist es natürlich auch voll, klar. Aber selbst bei Kaiserslautern, da war es am Anfang voll und das wurde dann jede Saison weniger Kaiserslauterner. Also es waren am Anfang so 10.000 aus Kaiserslautern da und dann irgendwann nur noch 2.000, weil es halt auch nicht weit weg ist. Also das Stadion steht jetzt so und ist, also, soweit ich weiß, auf jeden Fall der Lizenz entsprechend. Und da wird sich auch nichts mehr weiter tun. Es wurde jetzt noch so ein VIP-Turm gebaut, weil sie gemerkt haben, dass da für so Geschäftssponsoring-Kunden doch noch irgendwie ein bisschen Potenzial da ist, im Gegensatz zu Stehplätzen. Aber damit dürfte es jetzt eigentlich erstmal durch sein.
Also das neue Stadion ist vom Tisch quasi. Also da findet man so ein paar Graune in den Medien, wenn man ein bisschen hier sucht von Dezember. Also kein neues Stadion.
Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Habe ich so nicht mitbekommen. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass es einen sehr lange dauernden Streit gibt, weil der Verein gerne zusätzliche Trainingsplätze haben möchte ums Stadion herum. Aber das Stadion steht in einem Naturschutzgebiet, also im Wald. Das ist auch sehr schön am Stadion. Es heißt Hartwaldstadion, weil es halt wirklich buchstäblich im Wald ist. Bevor die große Tribüne da war, ist das in jedem Spiel vorgekommen, dass eine Flanke irgendwo im Wald buchstäblich in den Bäumen gelandet ist. Das war wirklich schön. Und dafür müssten halt andere Bereiche aufgeforstet werden und es gibt Bürgerbegehren dagegen. Da wird jetzt auch ein bisschen böses Blut, kommt da auf. Also es gibt eine Sängerin einer schmissigen SVS-Rockhymne, die früher vor den Spielen gespielt wurde und jetzt nicht mehr, weil sie Teil dieses Bürgerbegehrens gegen die Trainingsplätze ist.
Stark. Das ist
auch wieder ja, etwas alte Amateurliga-Wurzeln, würde ich sagen. Aber das Stadion wird da bleiben. Vielleicht haben die mal da mal Drohkulissen irgendwie aufgebaut, dass sie vielleicht wegziehen müssten. Aber das kann ich mir schlicht nicht vorstellen. Das Stadion gehört dem Verein, aber auf Gemeindegrund. Also das ist eine Konstellation, die eigentlich optimal ist für den Verein.
Ja. Dass man sich bei Sandhausen fragt, und ich finde ja auch, dass der Verein so einen Imagewandel durchgemacht hat. Also von außen würde ich das sagen. Früher war es immer so, wenn man aus der ersten Liga abgestiegen ist, ja, dann müsst ihr nächste Saison nach Sandhausen fahren. Mittlerweile ist es fast keine Drohung mehr, weil die erste Liga so voller Vereine ist, die man überhaupt nicht leiden kann, dass eigentlich dieses Sandhäuser Bild irgendwie etwas ist, wie du es auch gerade beschrieben hast, was so eine Romantik mit sich bringt. Aber die Frage, die ich mich immer gestellt habe, die ich mir immer gestellt habe, wie finanziert der Verein sich eigentlich? Also von großen Mäzenen oder so liest man da jetzt nichts, aber ich weiß es auch nicht sicher. Trotzdem scheinen die ja irgendwie finanziell relativ sicher durch diese zweite Liga zu fahren die letzten Jahre.
Ja, also es gibt nicht irgendwie sowas wie Dietmar Hopp. Das war mal Dietmar Hopps Plan, falls wir da auch noch drüber reden wollen. Also vor mittlerweile 15 Jahren, glaube ich, den SV Sandhausen mit der TSG Hoffenheim zu fusionieren zum FC Heidelberg. Das gibt es nicht. Es gibt den Präsidenten Jürgen Machmeier. Das ist ein in der Region relativ bekannter Bauunternehmer. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber mein Eindruck ist, dass sich dessen Engagement hauptsächlich darauf bezieht, dass er zu einem Freundschaftspreis das Stadion umgebaut hat. Das heißt, dass es da vielleicht ein bisschen Einsparpotenzial gab, aber es ist jetzt nicht so, als würde der mit seiner Baufirma den Verein so Mäzen-Investor-mäßig oben halten. Es ist tatsächlich so, auch wenn ich mir die wenigen offiziellen Kenndaten wirtschaftlichen angucke, dass Sandhausen mit wahnsinnig wenig Geld sehr, sehr viel macht und dass damit einfach sehr gut gefahren ist, auch wenn jetzt so ein kleiner Strategiewechsel war, hauptsächlich von unten zu kaufen, also aus dritter und vierter Liga, vor allen Dingen aus den U23-Mannschaften von Bundesligisten Leute zu holen, ab und zu mal jemand Erfahrenes von oben irgendwie. Das heißt, also der Gehaltsetat ist verschwindend gering. Ich glaube nicht, dass es irgendwie viele Zweitligisten gibt, die in diesen Bereichen überhaupt noch spielen. Das heißt, es ist einfach nicht viel Geld da. Es wird auch nicht viel Geld ausgegeben. Und das hat bisher gut funktioniert. Und das hat dazu geführt, dass eigentlich bis heute alle wissen, dass jede Saison für Sandhausen in der zweiten Liga eine erfolgreiche Saison ist.
Gibt es da irgendeinen sportlich Verantwortlichen, der jetzt so quasi der Spiritus Rector dahinter ist, oder ist es eine Teamleistung der Manager- und Scouting-Ebene, die da zusammenarbeitet?
Es ist, glaube ich, ein gutes Netzwerk, weil ganz viele davon immer noch tief hier gerade im Nordbadischen irgendwie integriert sind und einfach sich wahnsinnig gut in der Gegend auskennen. Also eine Sache, die öfter mal passiert, ist, dass Spieler, die eigentlich hier aus der Gegend kommen, irgendwann noch mal in Sandhausen spielen, wie jetzt Alexander Esswein zum Beispiel, der kommt grob aus der Gegend, der wird sich mit 30 und vereinslos gefreut haben, dass er nochmal in der Nähe seiner Familie quasi spielen kann. Bis vor ein paar Jahren war es sogar noch so, dass der Sportdirektor, der hat sich irgendwann professionalisiert und ist in Vollzeit in den Verein gegangen, aber eine Zeit lang hat er auch in der zweiten Liga noch hälftig die sportliche Leitung in Sandhausen gehabt und sein eigenes Versicherungsmaklerbüro. Also der ist auch direkt aus der vierten Liga quasi mit hochgegangen. Das heißt, ja, es ist bisher eigentlich mit diesem Vereinsweg, also ich würde es eher so eine Art Vereinsleitbild. Junge Spieler, die jetzt nicht die Ultratalente 18, 19 sind, sondern die so mit 23 eben den Sprung von der U23 in die erste Mannschaft nicht packen, die zu übernehmen, ihnen nochmal 2 Jahre zu geben und dann sind sie 25, Dann spielen sie 2 Jahre in Sandhausen, dann läuft der Vertrag aus und mit etwas Glück schaffen sie es dann zu Düsseldorf, Bochum oder vielleicht sogar in die untere erste Liga. Mhm. Das ist so der Weg, mit dem man bisher eigentlich immer gut gefahren ist. Und zwischendurch kamen dann immer so vereinslose, früher mal große Spieler. Das hat man dann eine Zeit lang so gemacht, das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Jetzt hat man es mit Dennis Diekmeyer einmal richtig gut gemacht, tatsächlich, der vor einem Jahr gekommen ist und das hat einfach perfekt funktioniert. Der war der beste rechte Verteidiger der Rückrunde letztes Jahr, würde ich sagen. Und das hat man dann mit Contento halt nochmal versucht, was nicht so gut funktioniert hat. Und daran krankt es jetzt gerade auch. Also es ist mittlerweile so, dass sogar Machmeier als Präsident selbst das zugesteht, dass es in der Sommerpause eine ordentliche Neiddebatte innerhalb der Mannschaft gab, weil es eben Spieler gibt, die jetzt plötzlich deutlich mehr verdienen als so welche, die eben aus der U23, aus der aufgelösten U23 von Bayer Leverkusen zum Beispiel gekommen sind, mit denen man sehr gut gefahren war eine Zeit lang. Die verdienen dann natürlich relativ wenig hier, aber so ein Contento verdient jetzt mutmaßlich mehr, als er in der Mannschaft wert ist.
Ja, also ich wollte eigentlich ein 10-minütiges Diego-Contento-Segment eigentlich schon einfügen, aber ich glaube, er hat ja für die Fortuna keine einzige Minute gespielt. Tim, korrigiere mich, wenn ich da...
Gute Frage, ich glaube nicht, nee.
Ich glaube, nee. Und dann hat er, glaube ich, im ersten Spiel für Sandhausen eine Vorlage und ein Tor gemacht oder irgendwie sowas. Und dann hat man schon gedacht, oh, das war so klar. Aber da seitdem scheint ja nicht mehr viel gekommen zu sein.
Nee, also es ist nicht wie bei Diekmeyer, bei dem es einfach sehr gut funktioniert hat, der von auf Anhieb funktioniert hat, obwohl er ein halbes Jahr nicht gespielt hätte. Also wirklich vereinslos gewesen war er auch. Ich glaube, man hat wirklich gehofft, dass das einfach genauso nochmal funktioniert und wird diesen Fehler mutmaßlich, wenn der Verein jetzt in der Liga bleibt, auch im Sommer wieder korrigieren wollen.
Ja, du sagst es schon, in der Liga bleiben, wir nehmen auf nach der, ich nehme mal an, sehr ärgerlichen 1-0-Niederlage gegen Braunschweig. Ich habe das Spiel ja nicht gesehen, weil es parallel zur Fortuna lief. Vielleicht kannst du kurz was zum Spiel sagen, weil das das Aktuelle ist und dann gucken wir mal in die aktuelle Saison rein, wie es so läuft.
Ja, aber bevor wir vielleicht in die Aktualität gehen, du hattest eben schon so eine kleine Bilanz zur Verpflichtung von Diego Contento gezogen. Es gibt ja so ein paar Spieler, die Fortuna Düsseldorf und den SV Sandhausen in ihrer Vita stehen haben. Dazu gehört zum Beispiel auch Ranislav Jovanovic, der ja 3 Jahre auch für den SV Sandhausen die Stiefel geschnürt hat. Außerdem gibt es dann im momentanen Kader auch noch Ivan Paurevic. Der ein oder andere mag sich vielleicht daran erinnern, dass der auch mal bei Fortuna gespielt hat. Und Julian Schauerte hat ein paar Spiele für beide Vereine gemacht. Irgendwie einer davon, der bei dir nachhaltig einen Eindruck hinterlassen hat?
Auf jeden Fall Julian Schauerte. Das war mein erster Lieblingsspieler in Sandhausen tatsächlich, als ich hierher gezogen bin. Bei dem war ich mir auch eigentlich total sicher, dass der eine Erstligakarriere machen wird, weil der dermaßen souverän war, dadurch, dass er in Sandhausen gesetzt war und eigentlich auch alle relativ schnell wussten, dass er einer der besseren Fußballer im Team ist. Also dessen weiteren Weg, ich habe den immer weiter verfolgt, war dann doch ein bisschen irritiert, dass das nicht immer so steil weiter nach oben ging und dass am Ende dann einer seiner Nachfolger der erste wirkliche Erstligist für Sandhausen war, der also in die erste Liga hochgegangen ist mit Lukas Kübler, der jetzt in Freiburg ist. Das heißt, also dem habe ich wahnsinnig gerne zugeguckt, als Rechtsverteidiger wie auch als defensiver Mittelfeldspieler. Das war sehr schön anzusehen und außerdem habe ich ihn am Abend nach dem Aufstieg sehr, sehr, also dem Aufstieg in die zweite Liga, sehr, sehr betrunken bei Burger King getroffen. Das fand ich auch grundsätzlich sehr sympathisch.
Ja, also tatsächlich ist ja damals Julian Schauerte dann vom SV Sandhausen zu Fortuna gekommen. Hat auch tatsächlich dann 111 Spiele für die Fortuna gemacht, nachdem er für den SV Sandhausen 161 Mal auf dem Platz gestanden hat und ist dann nicht steil durch die Decke gegangen von Fortuna Düsseldorf. Die weiteren Stationen sind dann der KAS Eupen und Momentan weiß ich gar nicht, ob er noch regelmäßig spielt, ist er bei Preußen Münster unter Vertrag.
Ja. Ja.
Es gibt noch einen anderen, der auch erste Liga gespielt hat und das Trikot der Fortuna trägt. Thomas Pledel hat eine Sandhäuser Vergangenheit. Ist das korrekt?
Das stimmt. Der war anderthalb Jahre als Leihgabe aus Ingolstadt hier. Und seitdem haben wir nie wieder so einen guten Flügelspieler gehabt. Also den vermisse ich auch sehr und hatte so eine ganz leise Hoffnung nach dem Abstieg von Ingolstadt, dass er vielleicht zurückkäme zu seiner bisher besten Station. Ist natürlich nicht so gekommen, kann ich ihm auch nicht verübeln, aber der hat auch einfach sehr gut funktioniert. Es gibt einfach, glaube ich, so einen Typ Spieler, junge Spieler, die nicht so vollkommen klare Top-Talente sind, die sehr davon profitieren, dass sie in einem nicht so besonders starken Sandhäuser-Kader mit die Besten sind. Und die da dann aufblühen und die dann, wenn sie nicht mehr die erste Anspielstation immer sind, nicht so gut funktionieren vielleicht.
Das kann ich nachvollziehen. Ich war mal im Urlaub, ich war immer so mittelmäßiger bis schlechter Fußballer. Ich war im Urlaub und ich war in diesem Urlaubsresort der Beste auf dem Platz. Ich habe noch nie in meinem Leben so gottgleiche Tore geschossen, weil man einfach dieses Selbstbewusstsein hat, wenn man das Gefühl hat, ja, ich kann das, dann hilft das. Und wenn dann der Nebenmann doch besser ist als man selber, dann nimmt einem das das Selbstbewusstsein. Vielleicht ist das der Topas Pledel-Faktor bei Sandhausen gewesen.
Und Ranislav Jovanovic hat ja tatsächlich auch ganz gut noch auf seine alten Tage ein paar Tore gemacht, aber hat keinen nachhaltigen Eindruck bei dir hinterlassen. Weil ich meine, für uns in Düsseldorf ist er natürlich mit seinem sehr wichtigen Tor in der Relegation damals zur Bundesliga eine Legende, aber bei Sandhausen anscheinend nicht.
Das ist jetzt natürlich auch schon eine ganze Weile her. Ich erinnere mich noch dran, dass er mal versucht hat, kurz vor Anpfiff ins VIP-Parken zu kommen und es war voll und dann hat er den Ordner sehr doll angeschrien mit seinem immer noch Düsseldorfer Kennzeichen RJ9. solche Sachen kriegt man in Sandhausen dann halt auch mit,
oh, weil alles direkt miteinander ist.
Das heißt, also der hat auch für uns wichtige Tore geschossen, so ist es nicht. Ich kann jetzt nicht auf Anhieb welche sagen, aber die gab es schon auch. War halt einer von diesen eher schon älteren Spielern, die man dann geholt hat und die nicht mehr durch die Decke gegangen sind, aber zumindest halbwegs zuverlässig waren. So ähnlich wie bei Regis Dorn auch, der dann jetzt relativ häufig, der dann auch lange Jahre noch in Sandhausen in verschiedenen Funktionärsfunktionen war. Solche Leute gibt es. Bei Jovanovic war es dann relativ schnell auch wieder vorbei. Also manche Leute werden in die Familie des SV Sandhausen aufgenommen und gehen nur sehr schwer wieder da raus. Und manche Leute sind dann halt auch einfach wieder weg.
Ja, wieder weg ist vielleicht der Übergang, dann doch jetzt in die aktuelle Saison zu gucken, denn wieder weg waren einige Trainer bei Sandhausen. es begann mit dem eigentlich, wenn man sich so umhört, immer geschätzten Uwe Koschinat. Vielleicht liegt es auch irgendwie an diesem rheinländischen Verbindung oder so, dass man ihn für irgendwie sehr kompetent hält. Und kurz nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf in der Hinrunde, meine ich, war dann auch seine Amtszeit bei Sandhausen vorbei. Und es folgen dann mit Michael Schiele, der kurz vorher in Würzburg entlassene Trainer, und seit kurzem jetzt Gerhard Kleppinger, auch schon ein bisschen älter. Und ich war irritiert, als er plötzlich vor mir stand, quasi, oder als ich Sky heute geguckt habe, die Vorberichterstattung. Wer ist denn das? Aber kannst du kurz was zu diesem Form in der Saison sagen, was die Trainerwechsel vielleicht mit sich gebracht haben?
Ja, also Koschinat war sehr beliebt im Umfeld. Ich kenne niemanden, der irgendwie ein böses Wort über ihn reden würde. Er ist dann entlassen worden, weil es halt tatsächlich keinen spielerischen Fortschritt gab und man sich, glaube ich, davon so einen Impuls erhofft hat, wie das immer so ist bei Vereinen, die irgendwo unten rumkrebsen. Im Nachhinein würde ich fast sagen, es war ein Fehler. Also es ist auch tatsächlich so, dass er mittlerweile manchmal wieder zurückgeschrieben wurde, weil er noch unter Vertrag steht. Er sitzt halt jetzt in Köln bei seiner Familie und unterrichtet zu Hause seine Kinder, die nicht in die Schule dürfen. Und ist tatsächlich von der örtlichen Zeitung hier auch mal angerufen worden und hat gefragt, ob er sich das denn vorstellen könnte, wieder zurückzukommen. Und er wollte nichts ausschließen, was natürlich auch arbeitsrechtlich wahrscheinlich clever ist von ihm. denn sein Nachfolger hat schlicht überhaupt nicht funktioniert, obwohl ich den eigentlich für eine ganz gute Wahl gehalten hatte, aber das hat einfach nicht funktioniert. Es gab so, der spielerische Trend wurde, also es wurde immer schlechter, es gab ein paar Ergebnisse, aber eigentlich viel zu wenig. Und deswegen war das dann auch irgendwann relativ folgerichtig, diesen Fehler schnell wieder zu beenden. Und jetzt haben wir halt dieses Interimsteam mit Gerhard Kleppinger, dessen Namen ich immer schon mochte, weil das so nach Fußball der 70er, 80er klingt noch, finde ich. So ein Raubein, der immer auf die Knochen geht. Der Kleppinger, das scheint ja auch gewesen zu sein. Also durchaus immer noch beliebt bei den Vereinen, bei denen er früher gespielt hat. In Sandhausen mittlerweile jetzt fast 9 Jahre, immer Co-Trainer, ist mit Hans-Jürgen Beusen gekommen, einem Trainer, der in Sandhausen Hausverbot hat mittlerweile. und ist dann immer da geblieben. Egal welcher Trainer da war, er war immer Co-Trainer und hat die Leute angetrieben und wollte jetzt eigentlich mal ruhiger treten, war, glaube ich, seit dem 1. Januar im Nachwuchsleistungszentrum und ist jetzt zurückgeholt worden, zusammen mit Stefan Kulowitz, der bis letzte Saison noch Profi war, wobei es im letzten Jahr nur noch so eine Art Standby-Spielertrainer war, so Teammanager, der aber auch im Notfall noch aufs Feld könnte. Auch so ein Knochentreter-Sechser aus Österreich gekommen. Der war jetzt nicht mit dabei, weil er seit 2 Wochen Corona hat. Oh. Und man noch nicht so, also mich irritiert das ein bisschen, dass alle sagen, er hatte ein bisschen Fieber, aber er ist halt einfach im Krankenhaus. Oh. Und bisher war eigentlich mein Kenntnisstand, dass man mit leichtem Fieber unbedingt ins Krankenhaus kommt. Aber weiß ich nicht, kann ich auch nicht groß drüber spekulieren. Also das ist auf jeden Fall auch ein guter Typ, der offensichtlich sich hier auch mittlerweile sehr, sehr wohl fühlt und wahrscheinlich auch nicht mehr weg möchte unbedingt. Das heißt, da hat man jetzt einfach zwei, die den Verein wahnsinnig gut kennen. Und die, glaube ich, zumindest das, was an Kadermaterial da ist, eventuell ganz gut verwalten können. Die Frage ist, ob das reicht. Ich bezweifle das eigentlich, dass das reicht, um den Klassenerhalt irgendwie zu schaffen. Um jetzt mal eine super Überleitung zum heutigen Spiel zu haben.
Ja.
Also es würde reichen, wenn man wahrscheinlich irgendwie gerade auf Platz 12 wäre. Aber für mehr bräuchte es wahrscheinlich doch mal auch mal irgendwie so einen Funken Inspiration von irgendwoher.
Woran lag es heute? Einfach Pech oder?
Also es war schon eines der schlimmeren Fußballspiele, die ich in dieser Saison gesehen habe. Mit zwei Teams, die eigentlich wirklich nicht viel konnten und nicht viel wollten und beide furchtbar Angst hatten. Mal war der eine ein bisschen besser, mal der andere. Ich glaube, zur Halbzeit hatten beide Teams eine Passquote von knapp über 50%.
Stark.
Also es war wirklich hart. Und ich will gar nicht immer drüber motzen, aber ich denke, es hätte schon einen Elfmeter für Sandhausen geben können. Auch wenn Sky das gleich abgetan hat und nicht mal wirklich diskutieren wollte. Und dann gibt es halt einen Allerwelts-Zweikampf, für den man auch einen Freistoß geben kann. Und Groß macht halt einfach, schießt den wahrscheinlich besten Freistoß dieser Zweitligasaison. Also wirklich exakt in den Winkel rein, sodass der Ball von der Torecke ins Tor reinfällt. Präziser kann man den nicht schießen. Und das sowas passiert dann halt. Und
ja.
Hätte auch andersrum passieren können. Und dann würden jetzt alle irgendwie groß denken, jetzt ist es vielleicht überstanden schon. So ist es halt. Wie man dann jetzt weitermacht und ob das vielleicht dann doch der Impuls ist, sich nochmal jemand extern zu holen oder Koschina zurückzuholen aus Köln, das wird dann die Woche zeigen.
Ich habe noch gehört, dass einige Spieler sich ihre 5. gelbe Karte abgeholt haben heute. Das ist für uns natürlich sehr interessant. Kannst du da nochmal genaueres zu sagen?
Ja, ich habe das vorher gesehen, dass heute, ich glaube, 6 oder 7 Spieler von Sandhausen und Gelb vorbelastet waren mit der 4. Gelben jeweils. Und wenn ich es richtig sehe, haben sich 3 davon die abgeholt. Nämlich Kister, Innenverteidiger, dann Nauber, Innenverteidiger und Linzmeier, Sechser. Und Alexander Giroff, Innenverteidiger, hat sich eine glatte Rote abgeholt für das dümmste Nachtreten der Nachspielzeit jemals. Das heißt, im Moment haben wir exakt einen Innenverteidiger im Kader, der nächste Woche spielen darf. Nämlich Nils Röseler, der aus Holland gekommen ist vor der Saison und das eigentlich auch ganz okay macht. Da wird dann mutmaßlich entweder Sören Diekmann oder Alexander Rossipal, das sind 2 halbwegs große Linksverteidiger, werden in die Mitte gezogen. Denn eigentlich ist das Problem grundsätzlich, dass der Verein für eine Dreierkette 4 Innenverteidiger nur hat. Und das tritt jetzt halt so richtig zutage. Also da wird man sich ordentlich was überlegen müssen. Ich hatte fast den Eindruck, also Linzmeier hat diese fünfte Gelbe bekommen dafür, dass er bei einer vollkommenen Allerweltsituation den Ball weggetreten hat. Und da hatte ich fast das Gefühl, die haben das Spiel gegen euch schon abgeschrieben und holen sich jetzt, so wie Darmstadt damals gegen Bayern, einfach jetzt schnell die fünften gelben Karten ab. Aber eigentlich kann man das halt in einem Abstiegskampf auch nicht machen. Und vor allem Respekt, das ist jetzt auch nicht so. Düsseldorf ist halt jetzt auch nicht das Bayern der zweiten Liga. Nee. Aber ja, das wird noch spannend und ich beneide da keinen Trainer, der sich da jetzt aus einem Innenverteidiger drei basteln muss.
Aber normalerweise will man mit einer Dreier-Fünfer-Kette spielen mit offensiven Außen. Was ist so ein bisschen die Spielweise von Sandhausen, wenn es eben vielleicht nicht mit Angst ins Spiel geht, wie jetzt gegen den direkten Konkurrenten um den Abstiegskampf Eintracht Braunschweig?
Ja, also man spielt in letzter Zeit jedenfalls immer mit einer Dreierkette, mit drei relativ großen, nicht unheimlich schnellen Innenverteidigern. Dann außen ein bisschen nach vorne gerückt, Diekmeier und Contento. Vielleicht jetzt auch mal nicht mehr Contento, sondern Philipp Klingmann, der eigentlich Rechtsverteidiger ist, aber den könnte man auch nochmal nach links setzen, der macht das eigentlich gar nicht so schlecht. Dann meistens ein genau dazwischen stehender Sechser, also nur so ein bisschen vor der Dreierkette. Und dann versucht man, das nahezu nicht existente Mittelfeld einfach ganz schnell zu überbrücken. Also der klassische Ball ist, man spielt einen langen Ball irgendwo von außen, von einem der Außenverteidiger, auf Kevin Behrens, großer, kopfballstarker Stürmer vorne. Der lässt den irgendwie abprallen für den hinter ihm einlaufenden Halimi. Der ist so ein kleiner, quirliger Dribbler, der nicht besonders gut dribbeln kann. Und die versuchen dann irgendeinen der schnellen Leute, die irgendwie auch auf Außen spielen können, wie Esswein oder eben die Außenverteidiger mitzunehmen und dann irgendwie über Außen eine Flanke reinzuschießen. Und es ist alles nicht besonders schön. Es baut alles auch darauf, dass man große, kopfballstarke, durchsetzungsstarke Stürmer hat. Also Kevin Behrens der wird dann auch mutmaßlich im Sommer zu irgendeinem dieser etwas besseren Zweitligavereine gehen. Also falls ihr
eine
Sturmspitze braucht, dann ruft ihn an. Er ist auch schon 30, aber sein Vertrag läuft aus. Dann gibt es Daniel Keiteruel, der vorher in Fürth war, der soll genau dasselbe machen und kriegt das auch irgendwie hin. Das heißt, also ist alles eigentlich darauf zugeschnitten, sehr schnell übers Mittelfeld zu kommen und hinten ganz tief zu stehen und meinetwegen auch mal eine sehr große Lücke im Mittelfeld zu lassen. Also auch gegen den Ball, die Stürmer rennen viel an. Schon, also die pressen, aber die pressen halt alleine und wenn man hinter den Stürmern ist, hat man erstmal 20, 30 Meter bis zur Mittellinie, bis dann nächste Gegenwehr kommt. Aber ja, wenn nicht gerade Felix Groß so einen Freistoß reinmacht, funktioniert das halt zumindest, um einen Punkt zu holen, doch manchmal.
Ja.
Es ist überhaupt nicht schön, aber es ist durchaus legitim, glaube ich, das so zu machen mit den Mitteln, die man hat.
Ja, die Schwächen, nach denen ich fragen wollte, die lassen wir jetzt mal, weil ich glaube, die Innenverteidigerproblematik, die du hier aufgemacht hast, spricht für sich ein bisschen vielleicht auch in Sondersituation im nächsten Spiel. Ja, ich bin gespannt, was die Fortuna dagegen halten wird, weil kopfballstarke Innenverteidiger, die dann Behrens vielleicht auch ein bisschen in Bedrängnis bringen, hat die Fortuna ja eigentlich. Tim, ich glaube, wir haben immer so gesagt, wenn der Gegner mit Flanken versucht, dann macht man sich weniger Sorgen, als wenn sie den Ball flach halten. Und das hat man heute gegen Nürnberg auch gesehen. Da wird es nämlich ein bisschen gefährlicher für die Fortuna aus Düsseldorf.
Also wenn ich irgendwie sowas wie eine spielerische DNA in Sandhausen feststellen kann, mit so kleinen Ausnahmen. Es gab vor ein paar Jahren mal diese unfassbare Serie, als man den Absteiger Paderborn zum Beispiel komplett auseinandergenommen hat. Aber normalerweise ist die spielerische DNA in Sandhausen, dass man den Gegner auf sein Niveau runterzieht. So. also dass man das Spiel so eklig macht und so wenig anspruchsvoll, dass der Gegner gar nichts anderes machen kann, als genau dasselbe zu tun. Und dann kann man ihm quasi mit seinen eigenen Waffen, mit diesen langen Bällen und diesen zurücklegen und dann jemanden über die Flügel nachziehen lassen. So diesem ganz simplen Zeug, was sogar ich mal in den paar wenigen Fußballtrainings, die ich hatte, gelernt hat. Also genau das kann man dann machen, weil das die Gegner oft nicht können, weil die denken, wir können hier Kombinationsfußball spielen oder so und das wird halt einfach dann nicht gemacht.
Ja, also wenn jetzt alle Fragen beantwortet sind, oder hast du noch eine, Jan?
Nein.
Dann würde ich euch ganz gerne zur Abrundung dieses sehr aufschlussreichen Gesprächs mit auf eine Zeitreise nehmen, zurück an den Freitag, den 27. Januar 2017. Ein Spiel, was ich sehr weit in meinem Kopf verdrängt hatte. Fortuna Düsseldorf verliert zu Hause gegen den SV Sandhausen 0-3. Ich habe aber glücklicherweise jetzt gerade noch mal nachgeguckt, wie das eigentlich passieren konnte. Und zwar zum einen spielte in der Viererkette für Fortuna Düsseldorf ein gewisser Julian Schauerte. Das kann natürlich ein Grund gewesen sein. Außerdem, lange Zeit stand es nur 1-0 für Sandhausen, bevor Thomas Pledel in der 75. Minute das Spiel für Sandhausen entschieden hat. Auf Vorlage von Lukas Höhler übrigens, ein Spieler, der mittlerweile auch zu Höherem berufen wurde und in der ersten Bundesliga eine ganz gute Rolle spielt. Ganz genau, da haben wir die beiden, die Seite gewechselt haben, in einem direkten Aufeinandertreffen schon eine ganz gute Rolle gespielt und vielleicht wird Thomas Pledel am Freitag ja auch, Freitag ist es nicht, ist Sonntag, ne? Am Sonntag auch eine gehörige Rolle spielen.
Wir werden es sehen. Ich glaube, das war ein wirklich aufschlussreiches Segment. Ich sage, Sandhausen ist mir jetzt sehr viel näher gekommen und es ist umso bitterer, dass der Besuch bei dir oder mit dir dann zum Spiel zu gehen jetzt ausfallen musste wegen Corona und Co. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und hoffen wir mal, dass wir uns in besseren Zeiten wahrscheinlich in der zweiten Liga und für Sandhausen hoffe ich, dass es in der zweiten Liga bleibt, dann doch nochmal am Hartwaldstadion treffen und dann in die Kneipe gehen und dann einen ganzen Kasten Bier kaufen.
Würde mich sehr freuen.
Ja. Also vielen toll. Dank, Moritz. Nochmal auf den Podcast verwiesen. Talking History, morgen, das ist der Druck da, morgen ist die Folge, soll die Folge aufgenommen werden. Jetzt muss er liefern. Und wir drücken Sandhausen die Daumen, dass sie drinbleiben. Und ja, vielen Dank dir nochmal.
Ja, danke.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall auch von mir nochmal an den Moritz, dass du dir Zeit genommen hast. Und dann frage ich jetzt mal unseren Moritz mit Blick auf das Sandhausen-Spiel. Was meinst du, sollte man mit einer ähnlichen Aufstellung agieren? Pledel wird man jetzt ersetzen müssen, wie es aussieht. Ist da auch für dich Brenton Borello der logische Ersatz, der sofort reinrotiert? Oder würdest du es anders machen?
Ja, man könnte es mit Kownacki lösen über rechts. Bin ich aber nicht so zu 100% von überzeugt. Ich könnte mir vorstellen, dass er mit Kownacki auf links, Hennings und Karaman im Strafraum und Borello über rechts läuft. Wer dann in der Mitte spielt, ist schwierig, ne? Ja, also ich glaube, er war auch nicht so super glücklich mit Petersons Auftritt. Also auch nur so halb. Uwe Rösler hat gesagt, hat ein ordentliches Spiel gemacht. Könnte mir vorstellen, dass er es mit Kownacki versucht und vielleicht kommt man ja gegen Sandhausen auch noch mal ein bisschen leichter in den Strafraum, wo dann Ruven Hennings vielleicht angespielt werden kann. Also er muss auf jeden Fall volle Offensive gehen. Er hat ja auch noch vor dem Nürnberg-Spiel noch mal gesagt, die nächsten drei Spiele sind jetzt richtungsweisend, was ist ungefähr so seit ab der Winterpause das Credo von allen. So. Naja, aber wir werden es sehen, wie da Ansprüche und Wirklichkeit, ob sie einhergehen miteinander oder nicht.
Ja, ich bin auf jeden Fall auch deiner Meinung, dass man, wenn jetzt schon die Sandhäuser so extrem angeschlagen sind, gerade in der Innenverteidigung, dass man halt versuchen sollte, diese Position unter ständigem Druck zu halten und dass man da bestimmt nicht so schlecht damit fährt, einen Peterson aufzustellen, einen Kownacki aufzustellen, die halt dann doch irgendwie immer für Alarm sorgen. Und sowohl Hennings als auch Karaman sind jetzt ja auch beide nicht in der Form, dass die da einen von den beiden auf jeden Fall irgendwie verdrängen könnten. Und man könnte natürlich auch überlegen, halt alle vier aufzustellen. Würdest du das so machen, Jan?
Ja. Ja, ich glaube,
dann haben wir das auch geklärt.
Was man halt überlegen kann, ist, wenn die mit einer Fünferkette spielen, naja, wobei die werden halt nicht so häufig Offensivaktionen ja. haben. Ne? Also dann könnte man halt natürlich mit über außen stärker Druck machen. Und das wird dann halt für Pettersson sprechen und gegen alle vier, drei. Naja, wobei das mit Argumenten rechts, Kovnatski. Ich glaube halt, dass halt Uwe Rösler jemand ist, der Brandon Borello bringt. Weil ja. er halt gesehen hat, er hat eine gute Szene gehabt. Und der ist, glaube ich, jemand, der daran glaubt, dass halt solche. Der redet ja immer vom Momentum. Ja, und dass es halt auch ein bisschen sowas braucht, wie ein positives Erlebnis, um das Momentum auch bei einem individuellen Spieler zu verändern. Ich kann mir das schon vorstellen. Und ansonsten mit Kutris weiterspielen, der hat er sich, glaube ich, angeboten. Ob man an der Innenverteidigung was ändert, wirkt so, als ob er da nicht dran arbeiten wollen würde. Und dann kann man halt fragen, warum Morales vielleicht nochmal, nee, was mit Morales ist, ob der halt doch. Boczek hat sich für mich nicht total aufgedrängt, jetzt gegen Nürnberg. Ob man da nochmal denkt, okay, vielleicht, aber naja, die Seitenverlagerung, tiefstehende Sandhäuser, kann auch ein Argument dafür sein.
Ja. Wir werden sehen.
Gehst du auch vielleicht mit, kommt Tim?
Ich gehe total mit. Auf volle Offensive und ein Ausrufezeichen im Hartwald setzen.
Ich habe ja jetzt das Spiel der Zweiten gesehen. Kelvin Ofori hat ja getroffen, wenn auch mit einem abgefälschten Schuss. Also der ist so klasse einfach, der Junge. Der macht einfach fünf Spieler nass, rennt 70 Meter und ja, schließt dann so ab wie ich ungefähr, also so schlecht. Und dann trifft er halt irgendwann beim zweiten Mal trifft er den Ball dann so ein bisschen besser und er wird halt dann unhaltbar abgefälscht. Vielleicht ist es auch Zeit, Kelvin Ofori nochmal reinzuwerfen, um den Sandhäuser Abwehrriegel zu knacken.
Ja, sehe ich nicht passieren.
Nein, ich auch nicht.
Also eher schnürt Sobotka den Doppelpack.
Das sowieso. Aus 20 Metern.
Okay, klar. Wir sind auf jeden Fall überrascht. Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob das so kommen wird. Wetten können auf den Sobotka-Doppelpack bestimmt platziert werden mittlerweile. Genau. Und dann werden wir wieder miteinander sprechen, wenn das Spiel gespielt ist. Wahrscheinlich wieder nächsten Montag. Und ja, dann wünschen wir euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund, verbringt ein paar schöne Tage, verschwendet den ein oder anderen liebevollen Gedanken an Rani Safjovanovic diese Woche und dann bis nächste Woche.
Ciao, ciao. Ciao. Ciao.